Sie hören 1820, unser Live-Abendjournal hier im Kontrafunk. Jeder kann anziehen, was er will, und das, was er anzieht, ist natürlich kein politisches Statement, sondern nur ein Ausdruck von Mode und Geschmack. Dass das nicht ganz stimmt, wissen wir spätestens, seitdem es den Burkini gibt. Dass jetzt aber islamische Mode als Modest Fashion weichgespült und schmackhaft gemacht werden soll, ist dann doch nochmal was anderes. Ein Beitrag des Bayerischen Rundfunks über sogenannte Modest Fashion sorgt derzeit für heftige Diskussionen. Darin wird Kleidung, die möglichst viel Haut bedeckt, als selbstbestimmte Entscheidung moderner Frauen dargestellt. Besonders für Aufsehen sorgte dann eine Aussage in dem Beitrag, in der Frauen mit Handys verglichen werden. Beide seien wertvoll und müssten deshalb verhüllt bzw. geschützt werden. Was ist in den Bayerischen Rundfunk gefahren? Wie normal ist das schon geworden, dass religiöse Bevormundung als Mode verkauft wird? Darüber spreche ich jetzt mit der Publizistin und Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann. Schönen guten Abend.
Ja, einen herzlichen guten Abend.
Frau Herrmann, was war Ihr erster Gedanke, als Sie diesen BR-Beitrag gesehen haben?
Nun, ich fand es ausgesprochen absurd, dass etwas, das so beschränkend ist, einfach als Gegentrend dargestellt wird.
Die Autoren selber stellen Modest Fashion als Trend und Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung dar. Warum ist die ganze Geschichte problematisch?
Ja, ich sehe es so, dass mit dieser Art der Bekleidung natürlich eine Verpflichtung verbunden ist. Bekleidung ist immer auch ein soziales Signal. Und das soziale Signal, das hinter dieser spezifischen Kleidung steht, ist ein fundamentalistisch bis konservatives. Ungefähr 2/3 aller muslimischen Frauen in Deutschland tragen nicht derartige Bekleidung, sondern normale, witterungsangepasste Kleidung. Und diese religiöse Kleidung wird nur von Frauen getragen, die es entweder tragen müssen, weil der Ehemann es gerne haben möchte oder der Vater, oder die aus eigenen Stücken heraus eine sehr traditionelle und ja fast schon islamistische Lebenseinstellung haben.
Besonders diskutiert wird ja auch der Vergleich aus dem Beitrag von Frauen mit Handys. Ja, also der Ladenbesitzer hat dann gesagt, wertvolle Dinge müsse man schützen und deshalb verhüllen. Das ist mit einer Frau so, genauso wie mit einem Handy. Wie ist denn diese Aussage einzuordnen? Ist das einfach fast schon so halb komödiantischer Zufall oder ist das schon so ernst gemeint?
Ja, man muss das leider ernst nehmen, weil diese Dinge, die absurd und nahezu komisch auf uns wirken, dahinter steht ein ganz ernster Gedanke, nämlich, das ist ein bestimmtes Menschenbild. Ja, das ist ein Bild von Frauen und ein Bild von Männern. Und diese Art der Darstellung, der Objektifizierung von Frauen, die ist nicht neu. Ja, also in dieser, ich sag mal, stark fundamentalistischen Szene, da werden Frauen zum Teil mit Lutschern, ja, also mit Lollipops verglichen, die man natürlich auch umhüllen muss, weil sonst Fliegen darauf fliegen. Das heißt, diese Art der Kleidung wird eigentlich im BR-Beitrag völlig verharmlost, wenn sie als Trend, als Mode bezeichnet wird, etwas, das auch andere wahrnehmen können. Es sind ja im Beitrag auch nicht-muslimische Frauen gezeigt, die das einfach so wahrnehmen, mitnehmen. Aber der ganz ernste Gedanke, sowohl von dem Ehemann als auch von der Frau, die dieses Geschäft betreibt, die, glaube ich, auch nochmal Richtlinien sagte, diese Ernsthaftigkeit, die hinter diesem sozialen Signal steht, die ist meiner Ansicht nach nicht gut in dem BR-Beitrag aufgegriffen.
Welche Fragen hätten Sie sich denn erwünscht von dem BR-Beitrag, wenn man sich schon diesem Thema nähert? Weil, dass das religiös ist und aufgeladen ist und gewisse Erwartungen religiöserweise an die Frauen auch hat, das ist ja schon so ein bisschen angeklungen. Oder ist Ihnen das viel zu kurz gekommen?
Ja, das ist mir natürlich zu kurz gekommen. Man hätte zum Beispiel fragen können, wie es denn aussieht, wenn man diese Art der religiösen Bekleidung, die tatsächlich eine Art Verpflichtung darstellt, wenn man die wieder ablegen möchte, wenn man sozusagen einem anderen Trend folgen möchte, um die Begrifflichkeit, die in dem Beitrag verwendet worden ist, aufzugreifen. dann wäre sicherlich das alles nicht so schön und harmonisch abgelaufen, weil dann wäre nämlich klar geworden, welches Weltbild, welches Frauenbild dahinter steht und auch welches Männerbild. Ja, das wird meistens gar nicht miterwähnt. Männer werden als triebgesteuerte Personen erfasst, die nicht gereizt werden dürfen durch ein natürliches weibliches Auftreten, durch natürlich sozusagen witterungsangemessen gekleidete Frauenkörper. Ja.
Weil Sie vorhin gesagt haben, radikale Kräfte, gibt es denn besondere Kräfte, die da im Hintergrund von solchen Läden stehen? Also wird das irgendwie politisch gefördert oder sind das Läden, die halt einfach aus marktwirtschaftlichen und Bedarfsgründen entstehen, weil einfach schon die Menge von den Leuten, die diese Kultur eben pflegen und dieses Frauen-, Religions- und Rollenbild einfach so befördert sehen wollen, dass die schon so groß geworden ist?
Ja, das ist natürlich mittlerweile ein Markt, weil diese Rückbesinnung, die durch die Kleidung ausgedrückt wird, tatsächlich im Gange ist. Ja, das ist Teil der sozialen Kontrolle, die auf Mädchen und Frauen ausgeübt wird. Das ist etwas, was von größeren Verbänden im Prinzip propagiert wird, dass Frauen, muslimische Frauen, die ehrbar sein wollen, die das signalisieren wollen, dass sie ehrbar sind, dass sie das tragen müssen. Ja, also da ist etwas, was einen Unterschied machen soll. Muslimische Frauen sollen sich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und das ist etwas, was, ja, ich sag mal, zutiefst identitär ist. Ja, und zwar auf eine rückwärtsgerichtete, konservative muslimische Identität.
Aus christlicher Sicht ist das natürlich auch ganz interessant, weil die Frage stellt sich schon, wäre ein Beitrag über christlich-fundamentalistische Kleidungsvorschriften mit demselben Unkritischsein genauso denkbar gewesen?
Ich kann mir das eigentlich relativ wenig vorstellen, dass bei einer zum Beispiel christlichen Sekte ein ähnliches Augenmerk auf die Kleidung gerichtet würde. Und ich kann mir auch wenig vorstellen, dass ein Geschäft, das zum Beispiel diese christliche, sagen wir mal, eine ganz traditionelle weibliche Bekleidung, ja zum Beispiel, dass Frauen nur Röcke tragen dürfen, in ähnlicher Weise lockerflockig präsentieren würde. Ja, da würde mit Sicherheit heute zumindest eine kritische Nachfrage kommen, ob denn die Kleidung nicht vielleicht unbequem oder sehr rückwärtsgewandt ist und ob die Mädchen, wenn sie denn mal eine Jeans tragen wollen, ob sie das denn auch dürfen. Und genau diese Fragen, die sind in dem BR-Beitrag der Betreiberin dieses Ladens nicht gestellt worden.
Glauben Sie, es spielt eine Rolle, dass es ausgerechnet in Nürnberg, also in der Stadt ist, wo ja auch bekannt wurde, dass dort am Hauptbahnhof Grooming-Gangs ihr Unwesen getrieben haben, ist das einfach so halt ein weiteres Mosaiksteinchen in der multikulturellen Gesellschaft? Natürlich hat das jetzt direkt nichts miteinander zu tun, aber es geht halt Schritt für Schritt nebeneinander her.
Nun, dass das jetzt auch in Nürnberg aufgenommen worden ist, das halte ich tatsächlich eher für einen Zufall, denn in vielen Städten gibt es tatsächlich solche Geschäfte und die gibt es auch nicht erst seit gestern. Schon seit bestimmt 15, 20 Jahren gibt es solche Geschäfte. Zum Teil kommen sie, sie gehen auch wieder. Ja, also nicht alles trägt sich da wirtschaftlich. Aber es ist ein Stück hin zu einer Normalisierung und das halte ich wegen des sozialen Signals, wegen der Verpflichtung, die da Frauen sich auferlegen, aber die ihnen auch auferlegt wird, für schwierig.
Genau, soziale Verpflichtung, da sind wir auch bei einer gesellschaftlichen Ebene. Kann denn so eine Entscheidung gleichzeitig freiwillig sein und unter sozialem Druck entstehen?
Ja, natürlich, das kommt immer darauf an, was man unter einer selbstbestimmten Wahl versteht. Ja, möchte man sozusagen auf das westliche Frauenbild hin, dann wird man alles, was dorthin geht und freiwillig von der Frau gemacht wird, als freiwillige Handlung und Teil ihrer persönlichen Entscheidung sehen. Wenn jetzt aber das Frauenbild ist ein zum Beispiel salafistisches, dann ist auch das erstmal freiwillig, wenn sie von niemandem dazu gedrängt wird. Aber es gehen halt unterschiedliche soziale Signale aus. Ja? Und der Rückweg vom einen wie vom anderen, der ist halt unterschiedlich schwer. Und deswegen kann man das als persönliche Wahl akzeptieren. Man sollte aber immer sehen, dass das eine nicht mit einer derart schwerwiegenden sozialen Verpflichtung verbunden ist wie das andere.
Viele Frauen kämpfen ja seit Jahrzehnten gegen die Vorstellung, der Körper müsse verborgen werden. Also wir denken da an die sehr freizügigen 60er und 70er Jahre. Warum wird genau diese Vorstellung heute teilweise als Fortschritt verkauft, dass man sich eben von diesem Frauenbild oder von dieser Freizügigkeit wieder abwendet und zurück in Deckung oder besser gesagt in die Bedeckung geht?
Nun, ich glaube, man möchte sich eigentlich mit den Hintergründen gar nicht so sehr beschäftigen. Also gerade die Frauen, die in ganz, ganz jungen Jahren zum Teil dabei waren, wie Büstenhalter verbrannt wurden, die sehen es jetzt ganz locker, wenn da Fundamentalistinnen anderen, zum Teil auch den Töchtern, diese Art der religiösen Bekleidung auftrennen. Sie sehen sich einfach völlig getrennt. Ja, also diese gesellschaftliche Spaltung, wenn man so will, die ist in den Köpfen halt da. Sie lassen es zu, dass Mädchen in einer Art und Weise sozial kontrolliert werden, durch Kleidung, durch Verhaltensvorschriften, wie sie selber es für sich und ihre Töchter vielleicht auch niemals akzeptiert hätten. Es wird also ein großer Trennstrich gemacht zwischen denen und uns.
Und wenn man Mädchen vermittelt, ja, eine anständige Frau, die bedeckt ihren Körper, was bedeutet das automatisch für die, die es dann nicht machen?
Nun, es ist ja so, dass man das nicht getrennt sehen kann vom männlichen Teil der Bevölkerung. Ja? Denn genauso wie es ein Signal ist für Frauen unter sich, wie man sich bekleidet, so ist es natürlich auch ein Signal an Männer. Und wenn eine Frau die Bedeckung für notwendig hält, wird sie nicht nur ihre Töchter zur Bedeckung erziehen, sondern sie wird auch ihren Söhnen beibringen, dass eine ehrbare Frau sich natürlich bedecken muss. Und das heißt wiederum, dieses Weltbild zwischen der ehrbaren Frau und der westlichen, Verzeihung, Schlampe, wird dort wirklich tradiert. Im christlichen Bereich haben wir das im Westen oftmals überwunden, ja, also diese Trennung zwischen Hure und Mutter, was so im christlichen Kontext vielleicht noch in den 50ern, dann in den 60ern aufgeweicht wurde. Diese Trennung haben wir und die ist sehr, sehr stark tradiert in diesen muslimisch-fundamentalistischen Kreisen.
Sagt die Publizistin und Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.